Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Jessica Wiener. Ich grüße Sie. Für Berlins Finanzsenator ist es ein gutes Geschäft. Berlin kauft den Konzernen Vonovia und Deutsche Wohnen fast 15.000 Wohnungen ab. Finanziert wird der Kauf von den drei landeseigenen Wohnungsunternehmen, die damit ihren Bestand erweitern. Und zwar ausschließlich über Kredite. Aber das Geschäft sorgt für Krach. Das wurde bei der letzten Parlamentssitzung in dieser Wahlperiode deutlich. Landespolitikreporter Thorsten Gabriel dazu.
Für die FDP ist das Geschäft an sich verkehrt. Wohnungsankauf helfe bei der Krise auf dem Wohnungsmarkt nicht weiter. Die haushaltspolitische Sprecherin der Liberalen, Sibylle Meister, sagt:
Ein hohes Risiko für die beteiligten Wohnungsbaugesellschaften und natürlich ein fatales Zeichen für alle, die eine Wohnung suchen. Was hätte man Schönes bauen können?
So sieht es auch AfD-Haushälterin Christine Brinker. Bauen wäre besser. Rot-Rot-Grün erkläre stattdessen die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften zu eierlegenden Wollmilchsäuen. Unverhüllte Kritik kommt aber auch von Linken und Grünen. Sie monieren in der Debatte, ebenso wie die CDU, dass der Finanzsenator sie nur spärlich über das Geschäft informiert habe. Der linken Abgeordnete Michael Nelken:
Was wir wollen, ist alle Nebenwirkungen und Folgen für die öffentlichen Unternehmen und perspektivisch eventuell auch für den Landeshaushalt auf den Tisch bekommen. Da werfen die Informationen, die bislang vom Finanzsenator kamen und auch über die Presse, erhebliche Fragen auf. Das ist kein Schnäppcheneinkauf.
Und die grüne Mietenexpertin Katrin Schmidtberger bilanziert spitz:
So bleibt für uns Grüne und die Öffentlichkeit weiterhin unklar, ob der jetzige Hinterzimmerabschluss des Regierenden nur ein guter Deal für die Vonovia und ein taktischer Vorteil für die Kampagne der großen Wohnungskonzerne gemeinsam mit CDU, FDP und SPD gegen den Volksentscheid ist. Oder ob dieser Ankauf auch ein gutes Geschäft für Berlin und die Berlinerin ist.
Finanzsenator Matthias Kollatz selbst lobt dagegen den Deal als Meilenstein. Man sei kein Risiko eingegangen, sondern habe die Bestände genau geprüft. Und deshalb auch nur 14.750 und nicht die ursprünglich angebotenen 20.000 Wohnungen gekauft.
Die Bewertung des angegebenen Portfolios hat eben ergeben, dass die landeseigenen Wohnungsunternehmen gesagt haben, bestimmte Teile können sie im Rahmen dessen eben nicht wirtschaftlich darstellen.
Kritik an mangelnder Information wies er zurück. Über andere Ankaufsgeschäfte in den vergangenen Jahren sei auch nicht so breit diskutiert worden, so Kollatz. Dem aber widersprachen Vertreter der Koalition vehement.
Thorsten Gabriel berichtete. Und was es im Abgeordnetenhaus zur letzten Parlamentssitzung auch gab, war die letzte Aktuelle Stunde in der aktuellen rot-rot-grünen Koalition. Vor der Wahl am Sonntag in einer Woche. Alles stand dabei im Zeichen des Wahlkampfs. Werbung für sich war zu hören, aber auch etwas Selbstkritik. Landespolitik-Korrespondent Christoph Reinhardt hat zugehört.
Für die Regierungsparteien war die Sache klar. 5 Jahre Rot-Rot-Grün waren erfolgreich. Wir haben geliefert, sagte SPD-Fraktionschef Raed Saleh. Zum Beispiel Gebührenfreiheit für Schüler, einen höheren Landesmindestlohn, die Hauptstadtzulage für den öffentlichen Dienst. Und ein Signal an die vor dem Parlament protestierenden Krankenpfleger von Charité und Vivantes.
Gleicher Lohn für gleiche Arbeit muss immer und überall gelten. Aber ganz sicher in den Unternehmen, in denen wir Verantwortung tragen.
Die grüne Spitzenkandidatin Bettina Jarasch erinnerte an neue Stellen bei der Polizei und Feuerwehr, das Antidiskriminierungs- und das noch unfertige Mobilitätsgesetz.
Die nächste Regierung wird nicht einfach weitermachen können. Nein, sie muss entschlossener und schneller vorangehen.
Die linke Fraktionsvorsitzende Anne Helm hob den Rückkauf des Stromnetzes hervor und die rot-rot-grüne Sozialpolitik. Man habe Familien spürbar entlastet.
Wir haben nicht nur Schulen und Verwaltungsgebäude gebaut, sondern auch 70.000 Wohnungen. Und viel wichtiger als das: Wir haben Wohnungen gebaut, die sich die Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner auch leisten können.
CDU-Fraktionschef Burkhard Dräger kann sich das Grinsen nicht verkneifen, als er über den gescheiterten Mietendeckel spricht. Er zieht eine ganz andere Bilanz.
5 Jahre Rot-Rot-Grün waren für die meisten Berlinerinnen und Berliner eine Zumutung, eine verlorene Zeit und eine Zeit der verpassten Chancen.
Die größten Versäumnisse der Regierung sieht der FDP-Fraktionschef Sebastian Schaja in der Bildungspolitik, einer Verkehrspolitik nur für die Innenstadt und durch einen spaltenden Politikstil.
Vermieter gegen Mieter, Autofahrer gegen Fahrradfahrer, Fahrradfahrer gegen Fußgänger. Klassenkampf, Kulturkampf, damit muss Schluss sein.
AfD-Spitzenkandidatin Christine Brinker nannte Berlin eine nationale Lachnummer und warnte vor ihrer SPD-Konkurrentin Franziska Giffey.
Frau Giffey wird in ihrem linken SPD-Landesverband damit genauso auf die Nase fallen wie ihr Vorgänger Michael Müller. rechts blinken und dann immer wieder links abbiegen, das nimmt Ihnen niemand mehr ab.
Der angesprochene Michael Müller, der nach 25 Jahren im Abgeordnetenhaus in die Bundespolitik wechseln will, wies Häme und pauschales Bashing der Verwaltung zurück. Die AfD sei eine Belastung der Demokratie. Rot-Rot-Grün habe es sich mitunter aber selbst schwer gemacht.
Ich habe Fehler gemacht, ganz besonders zu Beginn dieser Amtszeit. Da hätte einiges auch reibungsloser und besser laufen können.
Beim Mietendeckel habe man vielleicht einen Schritt zu viel gemacht, bei der Digitalisierung der Verwaltung zu wenig. Und in der Ausnahmesituation der Corona-Krise habe man viele Entscheidungen später wieder rückgängig machen müssen. Berlin stehe aber am Ende der Krise besser da als viele andere.
Zur letzten Aktuellen Stunde vor der Abgeordnetenhauswahl in 10 Tagen. Christoph Reinhardt war das. Der BER-Flughafen ist in seiner Kapazität bei weitem noch nicht ausgelastet. Trotzdem sind Anwohner in Eichwalde, Schulzendorf und Zeuthen jetzt schon genervt. Beim Start von der Südbahn Richtung Osten bekommen sie mehr Fluglärm ab als gedacht. Jetzt hat sich der Infrastrukturausschuss des Landtages in Potsdam damit beschäftigt. Unser landespolitischer Reporter Thorsten Südow dazu aus Potsdam.
Um möglichst viele Anwohner bei der Nutzung der BER-Südbahn von Fluglärm zu entlasten, ist unter Einbeziehung der Fluglärmkommission vor circa 10 Jahren beschlossen worden, im Flugplan die scharfe Hoffmann-Kurve, benannt nach einem Piloten, unmittelbar nach dem Start festzulegen. Nur wenn besondere Gründe vorliegen, könne der Pilot vor dem Start in Einzelabfrage vom Tower fordern, nur mit 15 Grad Abweichung, fast geradeaus unter anderem über Eichwalde zu starten. Carsten Baumann vom Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung sagt mehrfach, es sei anspruchsvoll, die fast rechtwinklige Hoffmann-Kurve zu fliegen.
Das letzte Entscheidungsrecht über die sichere Durchführung des Fluges hat der Pilot. Der Pilot muss beurteilen, bekomme ich das unter den Wetterbedingungen, Temperatur und so weiter hin, unter den Beladungsbedingungen meines Luftfahrzeugs. Das ist also eine Vielzahl von Faktoren, die da reinspielen.
Im Juni schwebten 97,2% aller Abflüge über die Hoffmann-Kurve. Im August waren es nur noch 77%. Vor allem EasyJet-Piloten flogen die ebenfalls zugelassene Startroute über Eichwalde und Schulzendorf, sorgten dort aber für Fluglärm und Unmut. Ein Weg zur Konfliktlösung, auch mit den Fluggesellschaften, könne auf einer Sitzung der Fluglärmkommission im Oktober begonnen werden, sagt Kommissionsmitglied Rainer Teschner-Steinhardt.
Also wir würden gerne noch mal den Vorschlag machen, ob man da nicht speziell an der Hoffmann-Kurve noch mal arbeitet, beispielsweise eben sich da noch mal anguckt, ob man da Pflichtüberfliegungspunkte macht.
Mehrere Landtagsmitglieder bedauerten, dass die in der Kritik stehende Fluggesellschaft EasyJet nur ein zweiseitiges Schreiben, aber keine Gesprächspartner in den Landtag in Potsdam schickte.
Die BER-Flugrouten in der Debatte, Thorsten Südow war das dazu. Im Berliner Klinikstreik könnte sich vielleicht etwas tun. Die Gewerkschaft Verdi ist bereit, ihren unbefristeten Streik unter bestimmten Bedingungen auszusetzen. Sie hat den Arbeitgebern einen Weg vorgeschlagen, um zu Tarifverhandlungen und zu einer Streikpause zu kommen. Einzelheiten von unserer landespolitischen Korrespondentin Sabine Müller.
Verdi-Verhandlungsführerin Maike Jäger teilte mit, man habe Charité und Vivantes detaillierte Vorschläge unterbreitet, wie bei den Pflegekräften personelle Mindestbesetzungen für die einzelnen Klinikbereiche festgelegt werden könnten. Auf dieser Basis sollen nach Ansicht von Verdi jetzt Expertinnen und Experten von Gewerkschaft und Arbeitgebern in Arbeitsgruppen Sondierungsgespräche führen und bis Anfang nächster Woche Lösungen finden. Am Dienstag oder Mittwoch könnten dann reguläre Tarifverhandlungen losgehen, so Verdi. Dafür wäre die Gewerkschaft bereit, die unbefristeten Streiks auszusetzen. Verdi-Verhandlungsführerin Jäger bezeichnete den Vorschlag gegenüber dem RBB als Entgegenkommen. Die Gewerkschaft lege jetzt alles auf den Tisch. Die Charité, die schon länger detailliertere Vorschläge zum Personalschlüssel eingefordert hatte, reagierte positiv. Ein Sprecher sagte dem RBB, er sehe damit eine gute Grundlage für das Spitzengespräch, das am Samstag zwischen Gewerkschaft und Klinikleitung stattfindet. Außerdem wird bereits in verschiedenen Arbeitsgruppen miteinander gesprochen. Der Vivantes-Mutterkonzern reagierte zurückhaltender. Zwar zeigt er sich bereit, auf der Ebene von Arbeitsgruppen zu reden, betont aber, Basis müsse das Modell der Klinikleitung zur Entlastung der Pflegekräfte sein. Und Vivantes sagt gegenüber dem RBB, wenn weiter gestreikt werde, könne es nicht so viele Gesprächstermine geben, wie von Verdi gewünscht. Die Gewerkschaft möchte, dass sich jeden Tag mindestens eine Arbeitsgruppe trifft, besser 2 bis 3.
Zum Stand in Sachen Klinikstreik, Sabine Müller war das. Schichtwechsel hieß es den Tag über in Berlin. Überall in der Stadt haben Menschen mit und ohne Behinderung für einen Tag ihre Jobs getauscht. Mit dabei waren unter anderem Firmen wie die BVG und Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Und genau dorthin haben wir unsere Reporterin Oda Tischewski geschickt. Sie hat dort mal etwas ganz anderes gemacht als sonst.
Meine Schicht bei Mosaik beginnt ähnlich früh wie beim Radio. Um 7.30 Uhr gehen in der Werkstatt für behinderte Menschen nahe dem Alexanderplatz die Lichter an. Mosaik bietet verschiedene Dienstleistungen an, Verpackung von Lebensmitteln, kleinere Montagearbeiten, eine Näherei. Ich soll heute im Wäscheservice mitarbeiten, wo Tisch- und Bettwäsche für Restaurants und Hotels gewaschen, getrocknet, gemangelt und gefaltet wird. Etwa eine Tonne pro Tag. Lena Bartel ist Gruppenleiterin in der Wäscherei und als Fachkraft schätzt sie die Vorteile ihres Arbeitsplatzes.
Es ist hier sehr viel entspannter, sehr viel ruhiger, nicht so viel Stress, nicht so viel Hetze, weil wir halt Rücksicht nehmen müssen auf unsere Mitarbeiter. Viele vertragen Stress nicht so gut. In der normalen Wäscherei ist der Ton auch einfach viel ruppiger als hier.
Gerade einmal 40 Kilo noch feuchte Bettlaken habe ich gemeinsam mit einem Praktikanten fürs Mangeln vorbereitet. Da kommt mein Arbeitstag abrupt zum Stillstand. Der Kessel im Keller ist ausgefallen, die Mangel, die Waschmaschinen, alles steht. Schlecht für meinen Schichtwechsel, dafür aber Zeit, Johannes und Nicole danach zu fragen, wie ihnen die Arbeit hier in der Wäscherei gefällt.
Also es ist manchmal sehr, sehr stressig, wenn die Wäsche nicht da ist, wenn wir halt die Kunden nicht zusammenkriegen.
Ich habe die Reinigung auch kennengelernt und habe gemerkt, Reinigung ist für mich nicht, das stinkt mir zu sehr mit Chemikalien und deswegen bin ich froh, dass Mosaik Wäscherei hat.
Das Projekt Schichtwechsel gibt es seit 5 Jahren. 2019 gingen schon etwa 500 Menschen mit Behinderung in verschiedene Betriebe und etwa 200 kamen im Austausch in die Werkstätten. Aufgrund der Pandemie gab es 2020 nur eine sehr kleine Ausgabe mit wenigen Teilnehmern, aber dieses Jahr geht es wieder aufwärts. Markus Biskamp ist Jobcoach bei Mosaik. Er erklärt, was die Idee hinter dem Schichtwechsel ist.
Hintergrund der ganzen Geschichte ist, dass wir natürlich Menschen mit Behinderung, die in Werkstätten tätig sind, die Möglichkeit bieten wollen, auf den ersten Arbeitsmarkt sich auszuprobieren, den ersten Arbeitsmarkt kennenzulernen und umgedreht natürlich auch Firmenvertretern die Arbeit, die in den Werkstätten geleistet wird, näher zu bringen, um einfach auch einen Sichtwechsel an diesem Schichtwechseltag für beide Seiten zu ermöglichen.
Manchmal klappt das besonders gut. In der Vergangenheit haben sich schon Praktika aus diesem Schichtwechsel ergeben. Und in einzelnen Fällen konnten Menschen mit Behinderung sogar auf Dauer in den ersten Arbeitsmarkt wechseln.
Der Schichtwechsel in Berlin, Inforadio-Reporterin Oda Tischewski war das dazu. Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg. Diese Sendung können Sie auch abonnieren als Podcast fast überall dort, wo es Podcasts gibt.
Inforadio Podcast.